Flux FM, was für ein Leben. Außergewöhnliche Biografien auf Flux FM.
Hi, ich bin Matti Geier und in diesem Podcast treffe ich Menschen, die Außergewöhnliches erlebt haben. Menschen, deren Biografien ein Stück deutsche Geschichte erzählen. Mal bewegend, mal überraschend, manchmal kaum zu glauben. Meine heutige Gesprächspartnerin hat irgendwie gleich mehrere Leben gelebt. Sie war Fernsehjournalistin in der DDR, hat die Wende aus nächster Nähe erlebt, wurde für das Satiremagazin Chaos mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet und schreibt heute Berlin-Krimis. Viele kennen ihren Namen aber auch noch aus einem ganz anderen Grund. Sie ist die Mutter von Paul und Fritz Kalkbrenner. Über Journalismus in der DDR, die Umbruchszeit 1989, das Schreiben von Krimis und das Leben in einer Familie, die Musikgeschichte geschrieben hat, darüber spreche ich jetzt mit Carla Kalkbrenner.
Und das ist meine Geschichte. Außergewöhnliche Lebensgeschichten auf Flux FM.
Wir fangen mal mit Ihrem Vater an. Ich habe gesehen, Ihr Vater war Fritz Eisel, ein Künstler zu DDR-Zeiten. Und Sie waren Potsdamerin?
Ja.
Ich bin Potsdamer.
Ach.
Viele kennen ja dieses lange Wandmosaik am Rechenzentrum, das ja jetzt abgerissen werden soll. Verfolgen Sie das?
Ja, das verfolge ich. Und abgerissen werden soll, ist so eine Sache. Es steht ja unter Denkmalschutz, ne? Also der Streit geht schon seit 10 Jahren. Ach, seit 20. Ich würde es stehen lassen. Ich würde das Rechenzentrum stehen lassen und den Kirchturm nebenbei. Da hätte man sozusagen so ein Symbol, wie die Welten aufeinanderstoßen. Das könnte man so machen, aber ich weiß nicht, was wird.
Ja. Müssen wir abwarten. Wie war denn Ihre Familie? Waren Ihre Eltern politisch?
Ja, also sagen wir mal so, die Familiengeschichte ist extrem prägend. Mein Großvater war Kurier bei einer Widerstandsgruppe in der Nazizeit, kurzzeitig im KZ, aber wieder entlassen. Mein Großonkel, also der Bruder meiner Oma, Fritz Selbmann, war der Chef der Kommunistischen Partei Thüringens, wurde gleich 1933 verhaftet. Und war 12 Jahre in KZ und Zuchthaus. Und als er rauskam, war er der Einzige, der weder in der Westemigration war, noch in der Sowjetunion. Er war der einzige hohe kommunistische Funktionär, der gewissermaßen die ganze Zeit von vorn bis hinten gesessen hat. Und er wurde dann Wirtschaftsminister in der DDR für Schwermaschinenbau und war aber auch ein sehr eigensinniger Mensch, der zwar wirklich ein knallharter Kommunist war, aber wenn ihm, sagen wir mal, von der Wirtschaftsseite her, was gegen den Strich ging, da hat er das auch gesagt und er fiel dann auch in Ungnade. Ihm wurde zum Beispiel Managertum vorgeworfen, ja, also als was ganz Schlimmes. Naja, dann ist er Schriftsteller geworden. Sein Bruder wiederum war im französischen Widerstand, im Marquis. Kurz gesagt, also das waren so die Storys am Armbrottisch.
Ja.
Ne? Und das prägt.
War spannend.
Ja, das war spannend und es prägt sehr. So dass ich als Kind und Jugendliche, ich habe die DDR genommen, wie sie war. Also für mich war das so selbstverständlich. Dass das nicht ganz so war, ist mir erst sehr viel später aufgegangen. Aber die Schwungkraft dieser Prägung, es hält doch lange.
Und Sie haben dann Journalistik in Leipzig studiert.
Genau, am Roten Kloster, ne? Also seltsame Fächer oder vielmehr seltsame Inhalte in den Fächern. Das ist uns damals nicht so wirklich aufgegangen, dass wir in Philosophie zum Beispiel fast nur Marx, Engels und Lenin hatten und ein bisschen Feuerbach und ein bisschen Hegel und sonst nichts. Ne? Es gab keine anderen Philosophen. Und kommunistische Wirtschaftslehre ist ja, naja, okay. Es gab auch so ein bisschen richtigen Journalismus. Also man hat dann gelernt Bericht, Reportage, Porträt und so weiter. Und wir haben auch viel diskutiert. Aber natürlich, wir waren durchaus kritisch, aber in so einem Rahmen. Man ging nicht drüber hinaus.
Aber haben Sie dann als Journalistin nicht irgendwann gemerkt, dass da Grenzen sind und dass man den Job gar nicht so vielleicht machen kann, wie man wollte? Oder?
Allerdings, ja. Es ist ja so, junge Leute sind ja so, also wenn wir kommen, ne, also wenn wir jetzt hier, wir Absolventen, kommen jetzt in die Realität, wird alles besser. Wir machen alles besser. So. Ich bin dann in die Kulturredaktion gekommen vom DDR-Fernsehen und das war ein bisschen ein Glück, weil die wurde immer sehr spät ausgestrahlt und da konnte man sich so gewisse Aufmüpfigkeiten leisten im Rahmen. Aber man ist natürlich durchs ganze Land gekommen, durch die ganze DDR und hat sukzessive, so vom Ende der 70er Jahre, wo ich da angefangen habe, gesehen den Verfall der Städte. In Halle, in Altenburg, in Dresden, überall, in Leipzig bei uns auch. das hat mich irgendwie schwer beeindruckt, weil ich habe so versucht, auf diesen Gebieten ein bisschen zu arbeiten. Literatur kannte ich mich nicht so gut aus, Theater auch nicht. Kino hat ein anderer Kollege gemacht und da blieb so ein bisschen Architektur, Denkmalpflege, Design. Ich war auch in vielen Betrieben unterwegs, zum Beispiel bei Carla in einer Porzellanfabrik, bei einem Verpackungsunternehmen, in einer Bierproduktion. Da ging es natürlich um die Etiketten und nicht um das Bier. Und da habe ich gesehen, was alles nicht funktioniert. Die Zulieferteile waren nicht da, da wurde die Strecke unterbrochen, die Etiketten auf den Bierflaschen landeten kreuz und quer, das hat keinen Menschen interessiert. Also alles so dieses, ich habe so ein Gefühl dafür gekriegt, dass sich dieses Land gewissermaßen von hinten auffrisst. Mhm. Wenn man bedenkt, dass Kinderschuhe wurden zu einem niedrigen Preis verkauft, als sie produziert wurden, weil das so sein sollte, genauso wie die Brötchen. Straßenbahn 20 Pfennig, die ganze Zeit seit 49, das konnte nicht gut gehen.
Aber erwähnen konnten sie es ja nicht, sie haben es nur gemerkt.
Ich habe es gemerkt, ja. Und wie gesagt, immer noch diese Hoffnung, dass die vielleicht irgendwann mal aufwachen. Aber mit dem Aufwachen, das habe ich alles erst hinterher so richtig begriffen, die konnten ja gar nicht aus ihrer Haut raus. Was hätten sie? Sie hätten sagen müssen, Sozialismus ist gescheitert, wir treten ab.
Ja.
Das macht keiner.
Und Architektur, Design, Denkmalschutz, klingt ein bisschen nischig fast, oder?
Ja, ist es auch. Ist es auch. Aber es hat ja Spaß gemacht und später, so nach der Wende, habe ich da so eine Sendung ins Leben gerufen, Bürger rettet eure Altstädte, so eine Gesprächssendung. Da hatte man dann zum ersten Mal die wirklich realen Bilder. Es gab Gegenden, das sahen Straßenzüge aus wie nach dem Krieg. Mhm. Ne? Alles vernagelt, alles runtergerockt. Und da konnte man die eben endlich zeigen und darüber sprechen.
Ja. Hatten Sie ein Lieblingsprojekt im DDR-Fernsehen?
Nee.
Oder danach?
Danach, das war dann meine Sendung Chaos.
Okay, genau, Chaos. Dafür gab es ja sogar den Grimme-Preis. Satire-Magazin. Hat Ihnen Satire besonders Spaß gemacht?
Absolut. Also ich weiß nicht, ob ich so ein bisschen geprägt bin schon durch meine Literatur, die ich gelesen habe. Zum Beispiel einer meiner Lieblinge ist Stanislaw Lem, Ion Tichys Weltraumabenteuer. Die waren so köstlich verdreht, sarkastisch, lustig. Das hat mir immer gut gefallen. Und dann, ich weiß es nicht, so 1990 schlug der damalige Korrespondent der ARD in der DDR, Börner, Hans-Jürgen Börner, der schlug bei uns auf in der Kulturredaktion und wollte so einen Bericht machen, wie geht's denn jetzt weiter hier im DDR-Fernsehen. Da hat er mich auch interviewt. Da habe ich da, ich weiß nicht mehr, das Einzige, was ich mich erinnere, was ich gesagt habe, also wir haben keine Leichenberge hinterlassen, nur Papierberge. Das ist das Einzige, woran ich mich noch erinnere. Und der hatte die Sendung Extra 3 im NDR, diese Satire-Sendung. Mhm. Und der hat gesagt, wie wäre es denn, wenn Sie nach, so in Anlehnung an unsere Sendung, eine Satire-Sendung aus der Taufe heben? Das war so der Anstoß. Mhm. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und wir haben ja in der Zeit dann gemacht, was wir wollten. Es hat ja keiner mehr irgendwas kontrolliert. Mhm. Das war so eine wilde Zeit. Und ich meine, wir haben ja gar nicht gewusst, wie Satire funktioniert. Wir haben ja im Grunde auf dem Sender geübt. Aber wir hatten sehr viele junge Talente. Die meisten kamen direkt vom Studium, einer direkt von der Armee. Die haben einfach losgelegt. Da wurde ja dann das DDR-Fernsehen aufgelöst durch Herrn Müntefering. Und alle Welt im Fernsehen gab sich Mühe, das letzte Geld auch wirklich auszugeben. Deswegen hatten wir in den letzten Monaten irre viel Geld zur Verfügung. Mhm. Wir haben gedreht ohne Ende, geschnitten, wir haben ganze Studiobauten gemacht und keiner hat die Sendung abgenommen, so heißt das, ja, also das Vorgesetzter, das sich anhört. Ich habe die Sendung zusammengefahren und habe das Sendeband persönlich in die Senderegie gebracht.
Sie hätten alles im Fernsehen sagen können, machen können.
Ich hätte wirklich, und wir haben auch wirklich manchmal unter der Gürtellinie, aber so genau weiß ich es auch nicht mehr.
Aber von jetzt zuständig sein für Denkmalschutz und Architektur Ulrich, und dann jetzt zur Satire ist ja ein Riesensprung, oder?
Das kann man laut sagen, ja. Aber wie gesagt, ich hatte eine tolle Crew und ich habe die Beiträge nicht gemacht, ich habe sie nur betreut. Hm. Also alles, was das Sprachliche, der brillanteste Autor von uns war Stefan Schwarz, der ist heute noch einer der besten satirischen Autoren. Der hat zum Beispiel so Sätze, das war in der Sendung, glaube ich, die den Grimme-Preis gekriegt hat. Genau, da ging es um die Zeit nach der Wende. Mhm. Und da hat er den schönen Satz gesagt, und zwar im Stile einer 50er-Jahre-Propagandasendung mit Schwarz-Weiß-Material. Und hier lernen die Ostdeutschen in dem ihnen vertrauten Parteichinesisch die Vorsteuer von der Servolenkung zu unterscheiden. Da muss ich immer noch kichern. Ja. Dieses, ne, so selbstironisch, wir Ossis sind doof, wir müssen ganz viel lernen, aber es war natürlich nicht ernst gemeint. Es war natürlich dreifach gedreht, ne?
Ja. Wie war eigentlich die Wendezeit für Sie? Sie mussten sich gar nicht so groß neu beweisen, erstmal.
Also, ich sage mal so, wir sind relativ weich gefallen. Das muss man ehrlich zugeben. Hm. Weil das Kulturmagazin bestand weiter und wir haben dann verschiedene Sendeschienen, die alle mit K anfingen, weil das Symbol war so ein K. Und da ist, deshalb wird Chaos bei uns auch mit K geschrieben, weil es ja eigentlich mit CH geschrieben wird. Und wir haben die gewissermaßen im DDR-Fernsehen, in dem Nachwende-DDR-Fernsehen dann weiter, also geführt, erfunden und ein paar Sendungen gemacht. Und da kam dann ein Herr vom ZDF aus, auf uns zu und meinte, das wäre doch was fürs ZDF-Dreisat, diese Sendung. Und die haben die dann übernommen. Mhm. Und da haben wir dann in der Oberlandstraße in Berlin für ZDF-Dreisat die Sendung produziert. Und wir waren natürlich dann immer geübter und hatten auch einen guten Chef, der uns gut beraten hat.
Mussten Sie sich irgendwie groß umschulen oder war vieles anders dann im Westfernsehen als
die Technik,
im Ostfernsehen?
Die Technik war etwas weiter, muss man sagen. Aber am Anfang gab es ganz wenig Einflussnahme von aus Mainz. Wir haben ja in Berlin produziert und haben das fertige Sendeband im Grunde, haben uns natürlich die Themen abnicken lassen. Aber wie die dann aussahen, haben die erst in Mainz gesehen, wenn sie es ausgestrahlt haben. Mhm. Und wie gesagt, irgendwann nach dem Grimme-Preis, da hatten wir dann die Aufmerksamkeit des Fernsehrates. Vorher war das so, naja, lass die mal die jungen Leute da. Und da haben die dann Dollar drauf geguckt und wir haben keinen echten Verbündeten im Fernsehrat gehabt, weil wir uns alle vorgeknüpft haben. Mhm. Kirche, alle Parteien, wir hatten keinerlei Rückhalt durch irgendwelche Organisationen, weil wir haben uns darum nicht geschert. Uns war das auch nicht so bewusst mit dem Fernsehrat, dass es sowas gibt, solche Gremien, wo sich, sagen wir mal, die katholische Kirche aufregen kann, mhm, und sagen kann, so nicht. Das war uns nicht so klar. Naja, und so ist es dann ja auch geendet.
Ich wollte sowieso fragen, gab's große Beschwerden?
Ja, ja.
Ja.
Mein Mann hat ja da auch mitgemacht und ich weiß nicht, ob das noch bekannt ist, gab diese Sendung Pleiten, Pech und Pannen, mhm, mit dem Herrn Schautzer, ne? Mhm. Und da haben wir so eine satirische Variante draus gemacht, Pleiten, Pech und Schrammen, mit Herrn Schnauzer, mein Mann mit angeklebtem Schnurrbart und der erste Preis war das Goldene Kamel und haben dann einen Zusammenschnitt von allen möglichen Katastrophen gemacht. Das war natürlich echt fies. Mhm. Da hat dann einer geschrieben, sowas kann sich nur ein ganz dummes Schwein ausdenken.
Nein. Wann haben Sie denn gemerkt, dass es mit dem Fernsehen jetzt aber doch nichts mehr für Sie ist?
Also nach der endgültigen Absetzung von Chaos, das Chaos ist ja nochmal von Dreisat zum RBB gewandert und nach 2 Jahren hatte auch der dortige Justiziar die Schnauze voll, hat die Deutsche Welle mich aufgefangen gewissermaßen, die Kulturredaktion, und da habe ich 10 Jahre gearbeitet und das war auch sehr interessant. Wir sind also in ganz Europa rumgekommen und haben da unsere Berichte gemacht. Aber irgendwann hatte ich so ein Gefühl, als wenn alles nochmal vorbeikommt. Mhm. So, dass sich die Themen wiederholen und das war nicht mehr so spannend. Naja, dann musste ich eine Auszeit nehmen, eine gesundheitliche. Und in der Zeit habe ich mich relativ schnell gelangweilt. Mhm. Dazu muss ich sagen, ich hatte für die Deutsche Welle einen ganz wunderbaren Krimi-Autor interviewt, Ulrich Ritzel aus Ulm. Und der war Polizeireporter gewesen. Und da habe ich so gedacht, aha, der war Polizeireporter und hat dann diese tollen Krimis geschrieben. Ich habe mein Leben lang auch geschrieben und durch Chaos ja auch sehr prägnant, ein bisschen sarkastisch immer, leicht satirisch, sehr schnell. Und da habe ich gesagt, probierst es doch auch mal. Und Krimi erschien mir so wie, das traue ich mir zu. Mhm. So, das könnte ich konstruieren. Weil ich habe der Welt ja nicht großartig was mitzuteilen in dicken Romanen. Aber eine Krimi-Handlung kann man sich fein ausdenken. Da kann man auch viel Gesellschaft mit reinbringen, so politische, wenn die Leute so über Dinge, die sie sehen, nachdenken oder das reflektieren. Da kann man viel Gesellschaft mit reinbringen. Naja, und da habe ich dann damit in dieser Zeit angefangen.
Wie lange haben Sie geschrieben beim ersten Buch?
Ah, bestimmt 3 Jahre.
Weil es ist ja auch ein ganz anderes Schreiben. Also Sie sagen, Sie haben geschrieben, aber fürs Fernsehen schreiben und ein Buch schreiben.
Es ist ein großer Unterschied, das ist wahr. Man muss sich einfach jeden Tag hinsetzen. Also ich warte nicht auf Inspiration. Ich setze mich hin und gucke das an und ich schreibe dann sogar manchmal schon mal einen Satz hin, wo ich weiß, der ist gar nicht so gut. Aber der treibt mich dann schon in die Handlung rein und dann läuft es auch.
Aber die Stadt Berlin ist doch auch eine Inspiration für Sie.
Absolut. Oder? Also wirklich, ich glaube, ich habe schon alle Stadtbezirke abgedeckt irgendwie. Auch meine Ermittler wohnen ja hier und da. Und
was ist eigentlich Ihr Kiez?
Mein Kiez ist Mitte.
Okay.
Ja, da wohne ich. Und wie gesagt, Berlin ist ja eine Stadt der Kieze. Weil ich meine, ich glaube, alle anderen großen Hauptstädte sind aus einem Kern heraus um sich rumgewachsen. Ne? Und Berlin ist ja erst 1920 zu Groß-Berlin zusammengefügt worden. Und das merkt man immer noch so an den verschiedenen, dass jedes so sein kleines Zentrum, mancher kommt ja gar nicht aus seinem Kiez raus. Hat ja gar nicht nötig, ist ja alles da.
So sieht's aus.
Ja.
Wie haben Sie die Entwicklung Berlins so seit der Wende empfunden?
Ja, so und so. Das ist immer so eine Frage. Nehmen wir mal Prenzlauer Berg und Friedrichshain. Das waren ja die Stadtbezirke, wo zumindest die Häuser noch standen zumindest. Jetzt kostet so eine Sanierung natürlich. Der das bezahlt, der legt das natürlich um auf Verkaufspreise, Mietpreise und so weiter. Und dann gibt es da dieses so, dass sich das Klientel dann ändert. Ne? Viele können sich das dann nicht mehr leisten. Und andere, die sich's leisten können, bevölkern dann diese Gegenden. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie man da einen echt guten Mittelweg finden könnte. Also die Wohnungsnot ist eine andere Frage. Da kann man wirklich sagen, bauen, bauen, bauen. Aber bei Sanierung von, sagen wir mal, Gründerzeithäusern mit dem ganzen Stuck außen dran, den Stuck drinnen möglichst noch erhalten, ne? Hinten Fahrschüler anbauen, weil ja keine drin sind, ist ja klar. Ist schwierig. Und dann natürlich habe ich beobachtet den ganzen Streit um Palast der Republik, ne?
Na klar.
Ich habe so einen priorisierten Entwurf gesehen, wo ich gedacht habe, das wäre es doch gewesen. Das Ding stehen lassen. Übrigens, wenn man Asbest ummantelt, passiert überhaupt nichts, ne? Das passiert gar nichts. Das ist eine Panikgeschichte. Wenn der nicht raus kann, dann ist da nichts. Okay. Palast stehen lassen, vorne eine große Glaswand und davor die Silhouette des Schlosses eingeritzt. Da hätte ich gedacht, wenn das nachts beleuchtet gewesen wäre, die Silhouette des Schlosses hätte durchgestrahlt. Wir hätten DDR und wir hätten Schloss, Preußentum.
Hätte, hätte. Und genau. Ja, Sie beobachten viel und dann landet das ein oder andere auch in den Büchern.
Ja, klar.
Jetzt sind es schon 4 Bücher. Worum geht's im neuesten?
Ja, im Neu. Ich wollte noch ganz kurz, was so einfließt. Meine Beobachtungen, Denkmalpflege und was in der Nachwende da passiert ist, das fließt ins Erste ganz stark ein. Aha. Das spielt ja im Holländerviertel in Potsdam. Ne? Und da sind ja auch dubiose Sachen gelaufen. Ja, okay, und das Neue, das spielt zum Teil in der Prignitz. Da wird der Tote gefunden, ein hoher Beamter des brandenburgischen Landwirtschaftsministeriums, der von einem Pflug zerteilt wird. Ist ja auch eine etwas absurde Todesart, aber es kommt tatsächlich vor. Ich habe da mehrere Zeitungsartikel dazu.
Okay.
Und dann spielt es in Potsdam im Ministerium und meine Ermittler haben auch verschiedene Spuren, ja.
Okay, also Sie haben ja sogar einen extra Verlag gegründet, Ihren eigenen Verlag. Warum?
Damit das Kind einen Namen hat. Ich meine, es gibt ganz viele Self-Publisher, ne? Und die veröffentlichen meistens ja E-Books,
ja.
Was ja völlig in Ordnung ist. Aber ich wollte eben das Gedruckte haben und ich wollte, dass die einen hübschen Namen. Und das Logo ist auch sehr schön, das M, das heißt Martini und Lörsch, ja. Martini ist der Name eines Großvaters, Lörsch, Geburtsname meiner Mutter. Und der klingt so ein bisschen alteingesessen, das war so ein bisschen ein Trick. Das kostet ja nichts, ne? Das kostet 37 Euro Gewerbesteuer, so einen Verlag anmelden.
Ach so. Ja, aber dann der Buchdruck.
Das Buch machen ist teuer. Richtig teuer. Und es kommt, man verdient absolut, also als Self-Publisher verdienst du kein Geld.
Ich wollte fragen, hat sich's rentiert bisher?
Nein, nee. Null. rentieren tut es sich unter Umständen, wer nur E-Books macht. Ne? Mhm. Also der schreibt sein Ding und lädt das hoch. Und da brauchst du kein Papier, kein und so weiter, kein Vertrieb, sondern es geht alles elektronisch. Da kann man durchaus Geld verdienen. Mhm. Aber ich wollte wirklich Bücher, die man in die Hand nehmen kann, die dann so schön dastehen.
Finde ich auch schöner, immer.
Ja. Und ich habe auch einen super Grafiker, Gilberto Giardini, der die Cover gemacht hat. Und mein Buchmacher, also Herstellungsleiter, ist auch ein erfahrener Mensch. Und die kannte ich eben zufällig schon, als ich die Idee hatte, so mhm. mit dem ersten, da kannte ich die schon. Und da kamen so ein paar Elemente zusammen, die das ein bisschen erleichtert haben, die Entscheidung. Ich war auch bei meiner großen Agentur, Graf und Graf ist eine renommierte Literaturagentur, die waren auch wirklich sehr angetan. Und die haben gesagt, das ist echt gut und so. Und jetzt suchen wir mal einen Verlag. Och, und das hat sich so gezogen, dass ich dachte, ey, das wird doch nie was. Na, und da kam, ehrlich gesagt, kam dann Paul um die Ecke und hat gesagt, jetzt ist hier noch mit der Warterei, machen wir es doch selbst. Mhm. Und damit war ich aber so ein bisschen auf der Schiene. Da bin ich dabei geblieben und jetzt finde ich es gut. Jetzt. Reich wäre ich nicht, berühmt wäre ich auch nicht mehr, aber ich hab das geschafft, ich habe diese vier Dinger.
Ja. Und mal sehen, was das Marketing noch bringt.
Ich drücke mir die Daumen.
Und dann müssen wir aber auch noch über ihre Kinder sprechen.
Okay, machen wir.
Paul und Fritz Kalkbrenner, Techno-Ikonen, kann man ja eigentlich sagen. Wie laut waren deren Kinderzimmer früher?
Die waren schon laut.
Falls euch die Namen nicht sagen, Paul Kalkbrenner gehört zu den bekanntesten deutschen Produzenten elektronischer Musik. Mit Berlin Calling und dem Song Sky and Sand wurde er auch international gefeiert. Und auch sein jüngerer Bruder Fritz Kalkbrenner feierte mit seiner markanten Stimme und eigenen Hits ebenfalls große internationale Erfolge.
Paulchen hat ja recht früh eigentlich 1989 noch angefangen. Ne? Hm. Das vergessen immer viele, wie lange er das eben auch schon macht. Ne? Und Fritz ist ja ein bisschen später eingestiegen. Der hat ja dieses Sky and Sand bei sich in seinem kleinen Zimmer mit einem ganz einfachen Mikro aufgenommen. Mhm. Und das hat er mir dann vorgespielt. Ich war vollkommen von den Socken. Erstmal habe ich nicht gedacht, dass er einen englischen Text schreiben kann. Ich wusste nicht, dass der hat wohl in Bars Gläser abgeräumt. So. Er hat ja 11. Klasse auch geschmissen, so wie Paul. Mhm. Und hat dann so Jobs gemacht. Und da hat er wohl in Bars gearbeitet, Gläser abräumen, und da war so viel internationales Publikum, da hat er wahrscheinlich irgendwie Englisch gelernt, keine Ahnung. Mhm. Ja, und ich wusste auch nicht, dass er so singen kann. Das hat er dann gemacht, aber so richtig durch ging es ja erst als die Verwendung in Berlin Calling, in diesem Spielfilm,
ja,
wo Paul die Hauptrolle gespielt hat. Da ging es dann richtig los.
Wann haben Sie gemerkt, dass Ihre Jungs so musikalisch sind, schon richtig klein, und haben das gefördert?
Nein,
oder nee?
Überhaupt nicht. Nee? Also, sagen wir mal so, wir haben Paulchen zum Trompetenunterricht gejagt.
Na gut.
Hat er nicht gerne anderes gemacht und hat ihm keinen Spaß gemacht. Und ich habe auch nicht gespürt, irgendwie war Fritz mal im Chor, aber dann auch wieder nicht. Da war eigentlich nichts. Die haben nur viel, viel Musik gehört, zum Beispiel Hoch und Runter gehört, den Traumzauberbaum. Und Paul hat dann irgendwann so entdeckt, der hat dann Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky in der Version von Tomita, elektronisch. Mhm. Und das war wohl so ein Türöffner für ihn, wo er so gedacht hat, ui, was man so machen kann, ne? Mhm. Und da hat er dann so angefangen, ich glaube noch auf alten Atari-Computern. Und dann relativ schnell auch in klitzekleinen, völlig runtergerockten ehemaligen DDR-Jugendclubs. Das waren diese Standardwürfel, die überall rumstanden. In Lichtenberg gab es so ein Ding. Und er musste immer um 11 zu Hause sein. Erzählte heute, sag ich, ich soll da auflegen und ich muss um 11 zu Hause sein.
Geht ja nicht. In Berlin fängt ja alles erst ja, nach um 11
ja,
an.
Genau. Hat sich dann auf die Schule nicht so gut ausgewirkt.
Ja, okay. Gehen Sie auf die Konzerte selbst? Ist das Musik, mit der Sie was anfangen können?
Absolut.
Ja?
Ja. Ich mag das einfach, wie Sie das machen. Es gibt bestimmt auch viele andere, die auch gut sind, aber ich meine, ich habe genug Musik von denen und ich, wenn es möglich ist, gehen wir zu den Konzerten und ist immer wieder, ja.
Aber weil Sie mir vorhin gesagt haben, dass Sie ja die Kollegen vom Klassikradio gerne hören,
ja,
dachte ich jetzt, naja. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus.
Ja, weil es sind gerade bei Paul sind wunderschöne Melodien dabei, schöne Melodieerfindungen, wirklich auch viel Gefühl und nicht nur Wum-Wum.
Genau. Na dann, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich bedanke mich. War sehr schön.
Carla Kalkbrenner war das. Und wenn ihr neugierig auf ihre Bücher seid, ihr neuestes heißt Die Sonne über Berlin, Triebstau. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn bewertet, abonniert und mit Freunden oder der Familie teilt, damit noch mehr Menschen diese außergewöhnlichen Lebensgeschichten entdecken. Und in der nächsten Folge wird es besonders bewegend. Dann spreche ich mit Asia Gorban. Sie überlebte als Kind Ghetto, Konzentrationslager und Flucht während der Shoah. Heute mit über 90 Jahren geht sie noch immer in Schulen und erzählt ihre Geschichte, damit sie nie vergessen wird. Also, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich bin Matti Geier. Bis dann.
Flux FM. Was für ein Leben. Weitere außergewöhnliche Biografien auf fluxfm.de.